Ich bin es gewohnt, wenn ich spreche, dass ich da stehe. Geht das hier oder lässt man das? Das lässt man, glaube ich, besser. Ich sitze. Okay, also guten Tag. Grüßens. Mein Name ist Volker Birk. Ich bin zum CCC Auferkreis Ulm und möchte hier so ein bisschen was über IDs für Objekte, Messobjekte in der Biometrie erzählen. Also sprich, ich habe irgendwelche biometrische Messobjekte, habe ich das mal genannt, also irgendwelche Bio-Hardware quasi, und möchte die identifizieren. Und dazu möchte ich ein bisschen was erzählen über die technische Seite und auch ein bisschen was über die gesellschaftliche Seite dieses Themas. Das hoffe ich, dass ich ein bisschen weglassen kann. Also was ist Biometrie? Das sind halt Fingerabdrücke, Fußabdrücke, irgendwas. Das finde ich immer so basic. Ist im Übrigen gar nicht so toll, das Verfahren, wie man immer denkt. Aber ich finde den Begriff so schön basic, weil er halt in diesem James-Bond-Film vorkommt. Dann ist es ein sehr trauriges Thema, nämlich Gesichtserkennung, was man sehr gut machen kann. Und dann ist es ein noch traurigeres Thema, nämlich wir haben ja ein bisschen Software, und anhand der wir uns unterscheiden, und sowas kann man eigentlich auch messen. Da ist die Identifizierung auch nicht so schwierig, aber wie wir noch sehen werden, ist die Identifizierung von Individuen aufgrund der DNS nicht ganz einfach, wenn man das Problem der eineigen Zwillinge sieht, oder jetzt fangen die Leute an, ich denke, nach den Schafen und den Affen, dann kommen wahrscheinlich die Menschen zum Klonen. Da gibt es dann noch eine Menge mehr. Also das ist das, was ich so mit Biometrie meine, klar. Das Schwierige daran ist natürlich, in der gesellschaftlichen Seite, hier geht es um das Identifizieren von Menschen. Zunächst mal zum technischen Problem. Wo gibt es hier überhaupt ein technisches Problem? Das technische Problem ist, bei den meisten biometrischen Verfahren, zum Beispiel bei der Gesichtserkennung oder auch bei Fingerabdrücken, ist es gar nicht so einfach, von einem Fingerabdruck zum Beispiel, den nehme ich hier gerne als Beispiel in meinem Vortrag, weil es noch was ist, wo sich die meisten Leute ziemlich viel drunter vorstellen können. Das Problem ist, dass wenn ich zum Beispiel im Touchless-Verfahren zwei Bilder von einem und demselben Finger mache, dann sehen die halt niemals gleich aus. Das heißt, wenn ich hier irgendwas messe, dann ist es nicht zweimal dasselbe, sondern da kommen unterschiedliche Messergebnisse raus und trotzdem das dasselbe Finger, und um dieses Problem geht es, und wenn das eben gelöst ist, dann hat man das Problem, dass man sehr schön automatisiert mit biometrischen Verfahren Personen abzählen kann. Und das ist das technische Problem in der Sache. Wenn man herkömmliche Algorithmen anguckt, die so zum Beispiel zum Vergleichen von Fingerabdrücken oder zum Vergleichen von Gesichtern herangenommen werden, dann machen die im Prinzip eine Abstandsmessung. Das sind allerdings Abstände, die sind nicht euklidisch, das bedeutet, das ist halt irgendeine Relation, die die Dreiecksungleichung erfüllt, und in diesem Sinne verwende ich hier das Wort Abstand. Das ist also nicht unbedingt das, was ich so im euklidischen Raum kenne, so mit diesen Pythagoras und so Zeugs. Ich habe jetzt dieses Beispiel mal gewählt, wie gesagt, weil ich denke, dass man sich darunter noch ein bisschen was vorstellen kann. Wie wird jetzt überhaupt sowas gemacht? Nun, man macht das über sogenannte Minutien, hat nachher auch eine Folie mit einem Beispiel dabei. Wenn wir alle auf unsere Pfote gucken, werden wir feststellen, dass an unserem Finger die Linien nicht einfach irgendwie verlaufen, sondern dass die Linien eben manchmal Verzweigungen haben und manchmal Einbuchtungen und manchmal sogar Ringe und ähnliche Dinge. Und solche Merkmale nennt man Minutien. Und in meinem Beispiel, das Vergleichen von Fingerabdrücken, ist eben üblicherweise funktionieren die klassischen Verfahren so, dass man halt diese Minutien anguckt und guckt, ob die gleichen Minutien irgendwo an denselben Koordinaten wieder auftauchen bei zwei Bildern, und dann nimmt man mal an, dass die beiden Bilder wohl denselben Finger abbilden. Das Problem ist, diese Minutien sind nicht einfach zu identifizieren. Wie kommt das? Nun, ich mache hier irgendwo wieder ein Touchless-Verfahren, da kann man sich was drunter vorstellen. Ein Touchless-Verfahren bedeutet, dass ich eben nichts anfassen muss, sondern dass ich im Prinzip einen Videoscan mache, also ein Bild, wenn man so will, ein Digitalfoto, zweimal von dem Finger. Die anderen Verfahren, die Nicht-Touchless-Verfahren, also zum Beispiel, dass ich irgendeinen Finger, meinen Finger zum Beispiel in diese berühmte Farbe rein tunke und dann auf ein Blatt Papier abreibe und dann zum Beispiel das Papier scanne, um da wieder digital zu werden, die haben dieselben Probleme. Das Problem ist, Eventuell sehe ich auf dem einen Bild alle Minutien, auf dem zweiten Bild sehe ich halt nur einen Teil, oder ich sehe eben auf dem einen Bild einen anderen Teil als auf dem anderen Bild, und eventuell ist das Bild gerade an einer Stelle so verwaschen, dass nicht ganz klar ist, ob da jetzt noch Minutien sind oder nicht. Das ist nicht ganz trivial. Es sind entsprechend eben nicht immer dieselben Minutien erfasst. Das nächste Problem ist, es gibt momentan, oder zumindest habe ich momentan nur eine einzige Quelle gefunden, wo es ein mathematisches Modell gibt, wie eigentlich überhaupt solche Minutien, also solche Fingerabdruckmuster oder Linienmuster, wie die zu erzeugen sind, also eine mathematische Beschreibung davon. Und die einzige Stelle, die ich gefunden habe, ist eine polnische Firma, die haben das Modell nicht veröffentlicht, also gibt es zumindest kein öffentliches Modell davon. Es ist also nicht einfach, solche Dinge zu beschreiben, und man muss da immer so ein bisschen noch mit der Brechstange ran, sage ich mal. Der Typ, der das dort macht, der hat da schon das Paper drüber geschrieben, der heißt Kosch. Das ist die Adresse von der Firma. Da es eben nicht veröffentlicht ist, ist es bis jetzt nur eine Behauptung. Bisschen schade. Hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wie dann sowas aussieht. Mein Fingerabdrucksbeispiel. Ich habe hier so einen Scan von einer Pfote. Und ich habe hier eine Ausschnittsvergrößerung. Also das hier sind Minutien. Ich habe hier mal zwei umrandet, so als Beispiel. In dem Fall mal zwei Verzweigungen. Und in meiner Vergrößerung sieht man das, hoffe ich, na, nicht wirklich, aber man kann es an. Um was es also geht, irgendwo sind da also solche Minutien, und dann muss man halt gucken, ob die in etwa an denselben Koordinaten sind, und dann wird eben vermutet, dass zwei Bilder vom selben Finger vorliegen. Wo liegt jetzt überhaupt das technische Problem? Das ist ja toll, dann nehme ich halt so einen Abstandsalgorithmus und gucke, ob das ähnlich genug ist, und wenn es ähnlich genug ist, muss ich halt irgendwie definieren. Dann gehe ich mal davon aus, waren die gleich zwei Finger, und ansonsten waren sie es halt nicht. Wo liegt jetzt hier überhaupt ein technisches Problem drin? Das technische Problem liegt hauptsächlich darin, dass entsprechende Suchalgorithmen zum einen sehr rechenintensiv sind, weil die Algorithmen zum Vergleichen, die diesen Abstand implizit implementieren. Meistens haben die Leute gar nicht so drüber nachgedacht, dass es eigentlich ein Abstand ist, den die verwenden, musste ich feststellen, sondern es ist halt irgendein Vergleich. Meistens funktioniert das eben so, dass man für den Vergleich eben guckt, ob so und so viele Minutien gleich sind oder zumindest an ähnlichen Koordinaten. Das ist alles sehr rechenintensiv und beschränkt mich natürlich, wenn ich den Abstand algorithmisch definiere, beschränkt mich darauf, eine lineare Suche zu machen. Wenn ich zum Beispiel eine Datenbank von solchen Fingerabdrücken vorliegen habe oder von solchen biometrischen Messmengen vorliegen habe, jetzt eine neue Messung mache und ich vergleiche das, dann muss ich eben linear durch meine ganze Datenbank durchgehen, solange bis ich den Freund gefunden habe, oder wenn ich ganz durch bin und ihn nicht gefunden habe, gehe ich halt davon aus, dass es eben meine Datenbank nicht gibt. Das ist natürlich ziemlich scheiße, weil dann dieser Suchalgorithmus eben eine lineare Komplexität hat, klar, bei einer linearen Suche. Und es ist sehr ineffizient. Die Leute, die momentan sehr auf solchen biometrischen Merkmalen stehen, die planen natürlich anderes. Und die Ideallösung, ich habe hier noch eine mögliche Lösung, man könnte sagen, Ideallösung dafür wäre, wenn man eben wenn ich eine biometrische Messmenge hätte, wenn ich die identifizieren könnte, das bedeutet, wenn ich eine Zahl aus dieser biometrischen Messmenge ausrechnen kann und wenn ich eine zweite biometrische Messmenge vom selben Finger kriege, dann zum Beispiel, dann sollte ich mit dem gleichen Verfahren da auch wieder eine Zahl ausrechnen, dann sollte da zweimal die gleiche Zahl rauskommen, und dann könnte man statt den biometrischen Messmengen eben diese Zahlen speichern, und dann hätte ich einen großen Sprung erreicht, nämlich ich hätte dann die möglichen biometrischen Messobjekte abgezählt, und das bedeutet, dass ich entsprechend meine Datenbank mega primitiv machen kann. Ich mache nämlich einen Algorithmus, der hat eine konstante Komplexität, um nicht zu sagen eine Hash-Tabelle, und fertig. Oder aber ich mache halt die berühmten Bayer-Bäume oder ähnliche Shots, wenn es zu dynamisch wird. Also dann kann ich mit herkömmlichen Datenbankmitteln arbeiten, und das Zeug ist mit herkömmlichen Mitteln sofort effizient. Das bedeutet, wie gesagt, abzählen, und von daher sehe ich das Ganze als Abzählproblem. Die Frage ist überhaupt so eine Identifizierung möglich, wenn ich solche digitalen Daten habe, in denen Informationen über biometrische Messmengen vorhanden sind, kann man das Zeug abzählen. Rede ich zu laut? Okay. Das war ein Ja. Ich rede mal leise, aber das Mikro verstopft so. Okay. Okay, also man kann das Zeug abzählen, wenn natürlich alles endlich ist. Wir wissen es, wenn schon ein digitales Verfahren ist, dann habe ich auch nur endlich viele mögliche Daten vorliegen für die Informationen über biometrische Messmengen enthalten. Ich sage jetzt mal einfach etwas einfacher. Ich habe dann endlich viele mögliche biometrischen Messmengen oder Darstellungen von Messmengen vorliegen und alles, was endlich ist, ist auch abzählbar. Das heißt, das Problem ist grundsätzlich lösbar. Unser Freund Kosch, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der hat auch eine Abschätzung nach oben gemacht und geht mal davon aus, dass es ungefähr 10 oder 14 solche Abdrücke gibt. Ich schreibe mal ein großes Fragezeichen drauf, weil er macht die Leute ziemlich heiß mit seinem Paper, aber irgendwie erzählt er halt nie was. Das heißt, er erzählt natürlich auch nicht, wo er die Zahl her hat und ich habe keine Ahnung, wie viele das wohl sind und deshalb lasse ich es lieber bleiben. Das ist nur so eine Zahl, die ich halt gefunden habe, und sonst findet man da relativ wenig, außer sehr Widersprüchliches. Okay, das hatten wir. Gut, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, um so eine Identifizierung zu kriegen von biometrischen Messmengen? Da gibt es zunächst mal die herkömmlichen Fingerprinting-Verfahren, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Identität ermöglichen, aber eben, Betonung liegt auf eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, werde ich nachher kurz darauf eingehen. Dann gibt es eben unseren Freund Kosch, der jetzt eben ein mathematisches Modell von biometrischen Daten hat. Und dann gibt es eine Möglichkeit, die mir eingefallen ist, eben wie man sowas abzählen könnte, indem man die herkömmlichen Algorithmen so lässt, wie sie sind. Das ist die erste Möglichkeit. Ist natürlich nicht ganz ohne, da mein Beispiel ja Fingerprints sind, also Fingerabdrücke, sind es natürlich Fingerprints von Fingerprints, die wir hier berechnen, also das Wort hier wird von anderen Bedeutung. Wie gesagt, Identität mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Nette dran ist auch, es gibt schon mindestens zwei Leute, denen sowas eingefallen ist, wie man das einigermaßen brauchbar hinkriegt. Da gibt es auch schon Patente zu. Eines, das aktuelle ist jetzt, aktuellste, das ich kenne, ist jetzt vom April diesen Jahres. Das Problem ist halt, was heißt eine hohe Wahrscheinlichkeit? Es liegen halt dummerweise keine Erfahrungen vor und entsprechend weiß halt kein Mensch, wie zuverlässig dann die Erkennung funktioniert, und gerade bei personenbezogenen Daten sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort beweisbar. Das bedeutet eben in der Informatik ein bisschen was anderes wie in der Juristerei, das Wort beweisbar oder auch in der Mathematik. Entsprechend ist die Zuverlässigkeit dieser Verfahren momentan eben ein großes Fragezeichen, insbesondere deshalb, weil sie eben neue Möglichkeiten erfinden, wie man Fingerabdrücke vergleicht. Das tun sie quasi implizit, weil sie ja eine völlig neue Möglichkeit jeweils generieren, wie man solche IDs ausrechnet. Was unser Freund Kosch hier vorschlägt, ist deshalb so interessant, dass ich es aufgenommen habe, obwohl er sich ausschweigt, wie er es genau hinkriegen will. Er schweigt im Übrigen laut seinen eigenen Angaben deshalb darüber aus, weil es eben kommerziell sehr wertvoll ist, so ein Verfahren zu besitzen, wobei dann ich nicht verstehe, warum es nicht hat, einfach auch patentieren lassen. Aber gut, seine Entscheidung. Das wäre, würde das stimmen, was er so behauptet, mit Sicherheit die sauberste Lösung, sowas hinzukriegen. Er hat Folgendes gemacht. Er hat eine mathematische Beschreibung von allen möglichen Fingerprints wohl nach seinen Aussagen hingekriegt. Was bedeutet, er könnte jetzt er hat irgendeine generative Funktion, also irgendeine Funktion, der ich so einen Satz voll Parameter gebe, und dann malt die mir einen Fingerabdruck. Und im Prinzip müsste er nur, da das Ganze ja alles, was wir hier besprechen, ist diskret und endlich, um nicht zu sagen, womit alles endlich ist, was eigentlich schon ausreicht, und weshalb es dann nicht so schwierig sein müsste, entsprechend die Parametersätze abzuzählen, und dann hätte ich meine ID. Also das müsste man vielleicht hinkriegen. Das Problem ist der tatsächliche Aufwand zum Finden. Also im Prinzip habe ich das Ganze rückwärts. Ich habe halt eine Funktion, die mir ein Bildchen malt, und ich muss dann gucken, ob das Ganze zum Finger passt. Und das Dumme ist halt, dass es rückwärts ist, und bis jetzt gibt es keine brauchbaren Informationen über den Aufwand, wie ich dann rausfinde, was es für ein Bildchen ist. Mit Treffsicherheit haben wir ein ähnliches Problem wie vorher. Es bedeutet halt, es liegen halt noch keine Erfahrungen vor. Das heißt nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, was er macht, sondern es heißt einfach, dass es noch kein Mensch weiß, ob es taugt. Die dritte Möglichkeit eben, herkömmliche Algorithmen einzusetzen. Das bedeutet, ich lasse den Erkennungsalgorithmus zunächst mal so, wie er ist. Und ich habe damit ein Verfahren, das ziemlich gut funktioniert und von dem man auch so historische Belege hat, die mehrere inzwischen im Übrigen über 100 Jahre zurückreichen, dass man gucken kann, wie die Algorithmen so funktionieren, weil die alle so aus diesem Handwerkzeug entstanden sind. Aber Nachteil, ich habe noch keine konkrete Implementierung gemacht, das hat einfach auch noch keiner bezahlt. Und ich hatte noch keine Zeit, okay. Nächster Vorteil ist, ich kann eben auf diese herkömmlichen Algorithmen zurückgreifen. Und ein großer Vorteil ist, ich kann eben Mischformen verwenden. Ich kann also das nicht so das tolle Superziel eventuell erreichen und tatsächlich zu einer Identifizierung kommen. Aber eventuell kann ich schon, kann das Verfahren mal kurz vorstellen, kann ich zu Mischformen kommen, also zum quasi Zwischenschritt, der schon ausreicht, um effizient mit Datenbanken umzugehen. Bevor ich zu den gesellschaftlichen Problemen komme, also kurz so, wie man sich das so vorstellen kann. Ich habe jetzt zwei Fingerabdrücke oder zwei Bilder von Fingerabdrücken, möchte gucken, ob die gleich sind. Und dazu möchte ich bei beiden eben eine ID rausrechnen und dann machen wir so grob Folgendes. Ich habe mir einfallen lassen, dass man sehr einfach, ich weiß nicht, wie viel Mathematik ich hier vorstellen soll, deshalb habe ich es mal ein bisschen gelassen, um die Leute hier nicht zu grob zu langweilen. Aber es, grob geht es darum, ich mache aus den Messmengen, es ist ja alles diskret und endlich, Parametersätze und habe dann einen Parameterraum und untersuche dort drin den Abstand und habe einfach mir einfallen lassen, wie, wenn Abstände unscharf sind, wie ich durch eine geeignete Diskretisierung diese Abstände aufeinander abbilde und kriege dann im Übrigen in meinem Verfahren nicht eine ID, sondern ich kriege immer gleich drei. Aber man kann halt zeigen, wenn in dem Verfahren bei zwei Messmengen mindestens eine der IDs übereinstimmt, dann ist es genau dann, war auch der Gegenstand, der gemessen wurde, derselbe. Das ist so grob, um was es geht. Mir geht es aber noch um einen ganz wichtigen anderen Punkt, jetzt nicht nur irgendwie um ein Verfahren vorzustellen, sondern mir geht es um was ganz anderes. Ich möchte da jetzt ganz klar mal darauf hinweisen, das bedeutet, wir stehen jetzt zumindest, also egal, ob das jetzt funktioniert, was ich so mir ausgedacht habe, oder ob das funktioniert, was Kosch sich ausdenkt, oder ob man schlichtweg darauf übergeht und sagt, okay, dann schmeißen wir die Tradition halt weg, vielleicht sind die neuen Verfahren ja gar nicht so schlecht und nehmen jetzt Fingerprints für Fingerprints und ähnliche Dinge. Es geht mir darum, dass wir jetzt noch einen einzigen Schritt davor stehen, sowohl für Fingerabdrücke als auch für andere biometrische Messmengen, insbesondere eben auch für Gesichtserkennung, dass wir dort davor stehen, dass man sehr einfach automatisiert Datenbanken aufziehen kann, die sehr effizient arbeiten und mit denen man automatisiert Leute nummerieren kann, identifizieren kann und so eindeutig. Und das halte ich für ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Die Frage ist bei so einer Technik natürlich wieder, wo macht die Technik überhaupt Sinn, wo möchte ich sie haben und wo lehne ich sie grundsätzlich ab, und das ist natürlich auch mein Thema. Das Problem ist also klar, das Zeug ist jetzt dann demnächst gut enough und nicht nur Fingerabdrücke, sondern eben auf der Seite, die habe ich jetzt ein bisschen weggelassen, der Gesichtserkennung sieht es eigentlich genau gleich aus, das ist auch mal gut enough demnächst. Wir haben jetzt genau das Problem, ich kann jetzt also jeder natürlichen Person eine Nummer zuordnen und irgendwie kommt mir dieses Verfahren bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch so erinnert an den Geschichtsunterricht von früher. Da haben sich schon mal ein paar Leute in der deutschen Geschichte einfallen lassen, dass man durch Personen nummerieren könnte. Das Nette dran ist, dass man, wenn man Leute nummeriert hier mit solchen Verfahren, dass man das nicht mehr irgendwo auftätowieren muss, sondern dass diese Leute eigentlich so ganz von selber nummeriert werden, und die tragen das selber ständig mit sich rum und ohne es zu wissen oder obwohl sie es wissen und können nichts dagegen tun. Kleiner Einwand noch hier, nämlich wusste ich auch bis vor kurzem nicht, eineilige Zwillinge haben dieselbe DNS, aber zwei unterschiedliche Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke sind deshalb so wichtig, weil man sie nicht nur leicht kriegen kann, sondern weil eben die wirklich zur Identifizierung von Personen ausreichen. Und die DNS reicht halt nicht ganz aus. Je nachdem, umso schlimmer, je nachdem, was die jetzt sich noch mit dem Klonen einfallen lassen, klar. Und da stellt sich für mich natürlich schon die Frage, und da möchte ich eine Diskussion eröffnen, wollen wir wirklich nummeriert werden? Natürlich kann man sagen, ihr seid schon alle nummeriert, ihr wisst es nämlich, und wir nutzen das jetzt aus, aber wie gesagt, stellt uns vor ein großes gesellschaftliches Problem. Ich würde mal sagen, wenn ich das Thema so betrachte, wo könnte ich mir sowas vorstellen, dass ich das mit mir machen lasse? Muss ich sagen, wenn ich mich entscheiden kann, ob ich an meiner Kreditkarte für den Bankautomaten eine PIN will oder ob ich für meine Kreditkarte einfach meinen Finger irgendwo draufhalte und dafür meiner Bank erlaube, dass die meinen Fingerabdruck speichert, dann würde ich sagen, ja mein Gott. Also das wird mich jetzt persönlich, das kann man anders sehen sicher, aber das wird mich jetzt nicht so stören. Der wichtige Punkt an der Sache ist, ich möchte mich gerne selber dafür entscheiden können, so wie ich mich eben für andere Dinge, wenn ich eine private Homepage mache oder nicht, ich meine, dann stelle ich auch mein gesamtes Leben teilweise, also noch wenn der Goldhamster durchfahren hatte und so, das findet man da ja alles im Internet heutzutage, um nicht zu sagen, in einer automatisiert auswertbaren, verteilten Datenbank, kann man das alles, hierarchischen Datenbank kann man das alles schön abrufen heutzutage über die Leute, ob ich sowas möchte oder nicht, dazu muss ich mich selber entscheiden können, finde ich. Und ich möchte auch, dass ich diese Entscheidung bewusst treffe. Das heißt, was hier notwendig ist, ist Aufklärungsarbeit. Deshalb lehne ich kommerzielle Quasi-Zwang grundsätzlich ab. Mir gefällt also weder das, was Microsoft mit Passport macht, noch gefällt mir, man denke sich zum Beispiel Passport verknüpft mit der Zeigefinger-ID. Das wäre eine gute Idee. Also weder sowas gefällt mir, das ist ein Quasi-Zwang, wenn ich durch irgendwelche Marktmacht da reingedrückt wurde, noch mir gefällt allerdings auch nicht die Alternative von Zwang, muss ich dazu sagen. Und alle diese Systeme haben selbstverständlich, da wir eben kurz davor stehen, diese Schnittstellen schon implementiert, das nun mal so zur Information, obwohl es die Identifizierungsverfahren eben noch gar nicht so richtig gibt, die kommen jetzt gerade raus, gibt es schon überall in sämtlichen Authentisierungsverfahren, üblicherweise in Software schon Schnittstellen dafür. Also quasi zeigen möchte auf gar keinen Fall und ich denke, das müsste man vermeiden. Das muss man ja heute immer dazu sagen, wir leben ja in diesem schönen Zeitalter, bei dem wir uns nur vor Terroristen schützen können, indem wir uns vollständig überwachen lassen und zum Polizeistaat hier mutieren. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmal daran erinnern, ursprünglich war es mal so gedacht, also dieser Staat hier zum Beispiel sollte eigentlich mal so funktionieren, dass wir den Staat kontrollieren und nicht der uns. Ich habe es jetzt mal dazu gesagt, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Deshalb möchte ich halt sagen, staatlich genutzt auf gar keinen Fall. Kommt nicht in die Tüte und wir haben halt schon das nächste Problem. Nämlich Otto-Katalog 2. Was heißt hier staatlich genutzt? Auf gar keinen Fall. Es ist bereits beschlossene Sache. Ich denke, dass das zwar vielleicht jetzt beschlossene Sache ist und dass Sie jetzt diesen Gesetzentwurf noch dem Bundesrat vorlegen und das ist nur eine Formsache in so einem Punkt, aber ich möchte hier mal ganz dick die Werbetrommel rühren, nicht nur in diesem Punkt, sondern in sehr vielen Punkten ist es inzwischen so, dass die halt gerade unseren Rechtsstaat abschaffen. Das scheint den wenigsten Leuten aufzufallen. Also Rechtsstaat und Polizeistaat war mal ein Gegensatz. Zumindest waren sie nicht unbedingt direkt deckungsgleich. Und warum wir zur Verteidigung gegen arabische Terroristen es brauchen, dass biometrische Messdaten bei jedem bundesdeutschen Bürger auf den Ausweis kommen, das ist mir halt nicht ganz klar. Ich habe es einfach nicht verstanden, deshalb kann ich dazu wenig sagen. Ich habe da so einen Verdacht, wenn ich das Ganze so zusammenreime, was die gerade alles durchdrücken. Also ich nenne da mal auch insbesondere solche Schürze wie Internetzensur und solche Schürze wie oder wenig lustigen Dinge wie die TKÜV, für die es ja Gott sei Dank auch einen Vorteil auf dem Kongress gibt, und das TKG, Dinge, die meiner Ansicht nach sämtlich verfassungswidrig sind, weil sie eben einen Polizeistaat implementieren und keinen Rechtsstaat mehr. Also man müsste da dringend was tun. Deshalb sage ich, die ganzen Verfahren sind ganz lustig und es sieht auch wirklich so aus, dass wir jetzt kurz davor sind, dass wir es alle hinkriegen, aber das ist so ähnlich eben wie bei anderen Techniken auch. Ob ich es jetzt unbedingt haben möchte, also beim Staatsnahtod sicher nicht. Auch in den USA regt sich, oder sogar in den USA regt sich jetzt Widerstand. Gott sei Dank, ich habe hier mal eine URL aufgeschrieben und ich finde halt, dass wir hier insbesondere im Rahmen des CCC ganz dringend darüber diskutieren müssen, was wir als CCC, wie wir überhaupt darauf reagieren. Natürlich könnte man sagen, wir können uns alle, wenn wir es übertreiben, dann legen wir denen ihre Kisten lahm, so dämlich wie die sind, kriegen wir das bestimmt wieder hin. Nun möchte ich halt irgendwann, also ich habe das heute schon im Vortrag gehört, dass das BKA sehr schlecht ausgerüstet ist im Verhältnis zum LKA. Ich mag mal darauf hinweisen, dass es eine Frage von sehr kurzer Zeit ist. Das BKA soll jetzt ja, ich habe das Wort von unserem Bundesotto schon gehört, demnächst das Bundessicherheitshauptamt werden. Ich frage mich, ob es dann auch eine geheime Bundespolizei gibt, eine GBUPO oder so. Keine Ahnung. Ich möchte einmal dazu sagen, dass es ganz dringend notwendig ist, dass wir uns anfangen zu wehren. Und wir machen hier auf dem Kongress morgen um 11 Uhr in Saal 3 ein durch diese Internetzensur angebrochene Diskussion, und ich möchte die auch ein bisschen ausweiten dann. Und die Frage ist schon, was machen wir, wie reagieren wir so langsam, weil meiner Ansicht nach, wenn es hier einen Polizeistaat gibt, dann können wir halt nicht mehr reagieren. Dann wird es schon außer Underground, wird es dann schon extrem schwierig. Deshalb möchte ich in diesem Zusammenhang auch hier alle Anwesenden einladen zu dieser Diskussion. Das war's auch schon. Außer irgendjemand interessiert sich für den mathematischen Hintergrund von der einen oder anderen Sache, und das liegt bei mir aber auch nicht zu tief, kann ich auch gleich sagen, und erwarte Fragen.
Meine Frage ist, ich weiß nicht, das passt jetzt hier nicht ganz dazu, es geht hier um Fingerabdrücke. Gerüchte halber habe ich gehört, dass von abgetrennten Gliedmaßen diese Minutien nicht mehr gleich sind. Ist das wahr oder ist das eben nur ein Gerücht, das ich mir jetzt eben als Gegenspieler unfairerweise von meinem Nachbarn hier den Finger abhacke und damit auf Tour gehe sozusagen?
Also dass die Minutien nicht gleich sind, ist auf jeden Fall ein Gerücht, wo du natürlich ein bisschen ein Problem hast. Die meisten Leute, die Fingerprint-Scanner bauen, basteln die heute so, dass sie irgendeine Form von ziemlich streng geheimer Möglichkeit haben, zu gucken, ob dein Finger auch lebt. Und das ist auch gar keine so schlechte Idee, weil du dann schon den ganzen Nachbarn mitbringen musst und nicht nur seinen Finger. Also sowas gibt schon, und deshalb wird es wohl bei sehr vielen Scannern inzwischen schwierig werden, wobei die Lebenprüfung dann meistens auch der Schwachpunkt ist, weil es halt gar nicht so einfach hinzukriegen. Also ich kann dazu sagen, ich habe halt einen Kunden, so bin ich auf das Thema gekommen, die basteln berührungslose Fingerprint-Sensoren, und wir haben dort halt die Entwicklungsabteilung so mit meiner. Wir haben halt so Jungsmaschinen in der Entwicklungsabteilung aufgestellt, und deshalb bin ich so mit den Entwicklern in Kontakt gekommen, und das ist wohl ziemlich schwierig zu gucken, ob so ein Finger tatsächlich lebt oder nicht, und deshalb müssen wir noch so ein bisschen Security by Obscurity bei diesen Lebenerkennungen machen, aber die Minutien bleiben auf jeden Fall gleich. Solange natürlich, bis das Fleisch komplett vom Finger weggefolgt ist, ist klar.
Fingerabdrücke verändern sich schon in dem Moment, wenn die Totenstarre eintritt, also ein Finger kalt wird, dann verändert sich auch schon die Form der Minutien, weil ein normaler Fingerabdruck elastisch ist, der Finger gibt nach. Das heißt, man kann schon sehen, dass ein Finger, wenn das eine Stunde her ist, dass der zum Beispiel, wird er nicht mehr unbedingt gleich erkannt.
Wie gesagt, wenn er schon länger eben tot ist, dann kannst du es auch im Geruch erkennen, schätze ich. Aber ich weiß es nicht. Also ich denke, das ist auch eine Diskussion, die uns nicht sehr weit führt, sondern das Problem ist natürlich schon, insbesondere wenn das, was Kosch hier so schreibt, stimmt, dann kannst du natürlich sehr leicht Fingerabdrücke generieren und Muster generieren und ohne sie zu kopieren, du kannst sogar neu generieren. Und dann denke ich, dass es eher darum geht, dass man halt den künstlichen Finger eher erkennen muss.
Gut, ich wollte fragen, Ist es nicht wichtig, dass es einen Unterschied gibt? Bei Fingerabdrücke zum Beispiel muss ich noch irgendwas tun, meinen Finger hinhalten. Bei Gesichtserkennung kann ich das über automatische Überwachungskameras. Siehst du da einen Unterschied oder ist das gar nicht mehr so wichtig?
Also ich sehe bei beiden ein sehr großes Problem. Bei der Gesichtserkennung ist es eher offensichtlich, sage ich mal. Nämlich, wie du richtig sagst, ich gehe irgendwo vorbei und ich sehe gar nicht, dass da eine Kamera ist und die werten automatisiert aus, wer da vorbeigeht und wenn sie es dann noch so schön effizient hinkriegen, dann geht nach das Klick und die wissen, wer hier vorbeigeht und können es schön aufzeichnen. Das ist die eine Seite, wenn man dann natürlich noch eine schöne zentrale Datenbank macht, dann kriegt man das besonders gut hin. Ich finde auch die Fingerabdrücke ziemlich gefährlich, weil es auch Verfahren gibt, eben wie zum Beispiel die Touchless-Verfahren oder eben auch Verfahren, die Fingerabdrücke von allen möglichen Oberflächen dann wieder abnehmen. Also ich würde mal sagen, es wird dir auch kaum gelingen, dein ganzes Leben lang nur mit Handschuhen rumzulaufen. Und deshalb schätze ich, dass die Fingerabdrückerei mindestens so gefährlich ist wie die Gesichtserkennung und man kann sogar noch besser identifizieren. Natürlich betrifft es dann nur Stellen, wo du tatsächlich auch was angefasst hast. Also ich halte beides für sehr gefährlich.
Aber zum Beispiel, wenn das in einem Ausweis ist, dann ist das schon ein großer Unterschied. Ob ich in den Flughafen reinlaufe,
also ich sehe nur dann einen großen Unterschied, wenn du zum Beispiel einen Fußabdruck scannst. Das gibt es ja auch. Dazu musst du halt die Schuhe ausziehen, klar. Ich weiß nicht, ob es schon Verfahren gibt. Ich weiß nicht, ob es schon Verfahren gibt, dass sie die Schuhe wenden, keine Ahnung. Aber ich denke mal, zum Beispiel, wenn du sowas an der Klotüre von deinem Flughafen, vom Flughafen deiner Wahl installierst oder von mir aus an der öffentlichen Toilette deiner Wahl und dort am Türgriff ein geeignetes Medium installierst, was den Fingerabdruck übertragen kann, dann sehe ich da das Problem mindestens so groß wie bei den Kameras. Und auch davon, also auch von diesen Hardware-Lösungen sind wir nicht sehr weit entfernt, wenn überhaupt noch.
Wie ist denn das, wenn dein Fingerabdruck jetzt zu einem Generalschlüssel wird sozusagen, den du freiwillig gewählt deiner Bank gibst oder wem auch immer, dann gibst du ja den Generalschlüssel raus. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Leute den nachmachen?
Natürlich besteht die Gefahr, dass die Leute den nachmachen, aber wenn man so Fingerabdrücke nimmt, dann wird da zum Beispiel so Zeugs gemacht, also wie gesagt, eine große Idee gerade ist wohl bei den Herstellern, dass du statt eine PIN einzugeben halt deine Pfote auf den Bankautomaten legst. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil du vertraust mit deiner Bankkarte ja sowieso dieser Bank.
Ja,
also das sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Ich sehe natürlich ein Problem, wenn du das bei sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen dann gleichzeitig machst und die können sich alle untereinander austauschen. Das ist natürlich schon ein Problem. Die meisten biometrischen Verfahren sind dann aber auch, sobald es in die Kategorie geht, sind dann Kombi-Verfahren, dass du zum Beispiel zusätzlich noch eine Passphrase brauchst. Also sowas gibt es auch. Also ich würde es nicht unbedingt bei drei verschiedenen Banken das machen, damit die schön tauschen können. Das ist klar. Aber wie gesagt, ich sehe das Problem nicht so groß in dem Augenblick, wo ich mich dafür entscheiden kann oder auch nicht. Dann kann ich bewusst damit umgehen. Dann kann ich das zum Beispiel bei einer Bank machen und bei einer anderen Bank kann ich es halt nicht machen. Oder ich lasse es grundsätzlich bleiben, weil ich mich nicht sicher fühle und es nicht machen will. Ich sehe halt ein Riesenproblem genau darin, wenn ich so etwas aufdoktriniert kriege. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Hier hinten gibt es schon eine ganze Weile eine Wortmeldung und ohne Mikro wahrscheinlich. Gibt es einen Moment, da kommt gleich ein Mikro zu dir? Habe ich dir jetzt eins weggenommen? Okay. Ich hoffe, du kriegst nachher gleich noch mal eins.
Also was mich interessieren würde, wäre einerseits, wie sieht es aus quasi mit dem Umkehrschluss, DNA-Fingerabdruck? Also kann man sagen, jemand, der den und den Fingerabdruck hat oder wo das so und so aussieht, wird wahrscheinlich auch eine DNA haben, die so oder so aussieht, ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, gibt es halt auch, sag ich mal, Rückkorrelationen vom Fingerabdruck zum Beispiel auf bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel, ich glaube, es gibt irgendwelche Iris-Diagnostik oder sowas ESO-mäßiges. Also gibt es sowas, also dass ich zum Beispiel sagen müsste, okay, wenn jetzt mein Fingerabdruck auch bei meiner Krankenkasse landet, können die sagen, okay, naja, der sieht so aus, der Fingerabdruck, also wird er wahrscheinlich irgendwann Krebs kriegen.
Okay, also wenn mir bekannt ist, ist es nicht möglich und wird es auch nicht möglich sein, aus dem Fingerabdruck die DNS zu berechnen. Das liegt am gleichen Grund, weshalb es so ist, dass zwei eineiige Zwillinge, dass die unterschiedliche Fingerabdrücke haben, also das Ganze korreliert einfach nicht. Zur zweiten Frage ist mir...
Bitte? Ja, genau. Stempel mit Absicht die andere Richtung gepackt. So einfach ist der Schluss nicht.
Das kannst du natürlich einen Umkehrschluss draus machen, aber das Problem ist wohl, dass dein Fingerabdruck einfach wächst.
Nein, aber die Frage war nicht irgendwie, ob es jetzt sich eins zu eins umrechnen lässt, sondern ob man wirklich sagen kann, da sind bestimmte Sequenzen oder sowas.
Also momentan wäre das Handlesen und darauf ein klares und eindeutiges Nein, aber allerdings ein Nein mit Vorbehalt, bis irgendjemand auf eine Idee kommt. Aber das ist immer so. Also das ist ein naturwissenschaftliches Nein, um nicht zu sagen. Kein geisteswissenschaftliches, wie wir vorhin schon unterschieden haben. Die zweite Frage, da darüber ist mir überhaupt nichts bekannt, auch niemand, der darüber nachdenkt. Die einzige Krankheit, die mir so einfällt, die du sicher erkennen kannst bei diesem Fingerabdruck, ist, ob du an den Fingern kaust. Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Also ich kenne allerdings auch keine Untersuchung drüber, muss ich sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, hat irgendjemand mal Beobachtungen, ich weiß nicht, wie krank ihr alle seid hier, aber hat irgendjemand mal Beobachtungen gemacht, wie sich die Finger ändern, wenn man krank ist?
Also bezüglich Fingerabdrücke habe ich gehört, dass die entstehen bei einem Kleinkind, also beim Säugling, wenn der eben Sachen anfasst. Der hat anfangs überhaupt keine Fingerabdrücke, das entstehen Haarrisse im Fleisch, die eben von der Haut eben durch solche Wülste, die dann zu Minutien werden, abgedeckt werden. Oder so ist es zu verstehen. Also es ist nichts Erbliches dabei.
Ich bin jetzt leider weder Mediziner noch Biologe.
Ich habe das.
Also das wäre quasi, dass es Falten sind.
Wenn das sind Falten, ja. Die sich zufällig bilden. Kommt ganz darauf an, wie das kleine Kind mit seinen Händchen wohin haut, wie auch immer. Also es ist wirklich nicht DNS-bedingt.
Also wir liegen nur Informationen vor, und zwar, dass die Fingerabdrücke überhaupt nicht mit der DNS korrelieren, und das Ganze ist statistisch begründet, im Übrigen einfach aufgrund von Erfahrungswerten. Warum das so ist, keine Ahnung, ich bin weder Biologe noch Mediziner, deshalb weiß ich es einfach nicht. Also ich glaube dir, das ist einfach mal so. Du siehst vertrauenswürdig aus. Ja.
Ich hätte nochmal eine Frage.
Ja?
Inwieweit sind denn jetzt die diese Parameter, Vektoren, die man da durch ein Verfahren erhält, übertragbar auf ein anderes Verfahren? In Bezug auch auf die Wiederverwendbarkeit oder auf die dauerhafte Festlegung auf ein Verfahren. Kann ich jetzt sagen, ich scanne die Leute mit einem bestimmten Verfahren und kann das hinterher auf ein anderes Verfahren übertragen?
Das ist echt eine gute Frage. Also natürlich kannst du es abbilden, weil du hast zwei endliche Mengen und die kannst du und die sind gleich mächtig.
Das bedeutet, wenn man den nochmal scannt. Okay, das heißt, ich kann, ich wechsle und kann.
Nein, nicht wenn man nochmal scannt, sondern ich habe ja zwei Verfahren und in beiden Verfahren habe ich als mögliche Treffermenge zwei endliche Mengen. Und das sind sicher gleich mächtig. Das ist ja der Gag an den Verfahren. Jetzt mal das Verfahren mit dem Fingerprints ausgenommen, weil das ja ein Zufallsverfahren ist. Also die zwei Mengen nicht gleich mächtig. Und wenn du zwei gleich mächtige Mengen hast, kannst du die sicher bioaktiv abbilden, wenn sie endlich sind. Sowieso, dann ist es trivial. Jetzt ist nämlich die Frage, um die abzubilden, wo hast du nicht das Problem, dass du beide Mengen kennen musst. Oder dir muss halt wieder irgendwas einfallen. Also ich würde mal darauf ein klares und eindeutiges Jein sagen. Prinzipiell kann man nicht trivial beweisen, dass es nicht geht, aber ich denke, das wird gar nicht so einfach sein, weil du sicher mit einer ganz anderen Methodik abzählst, im einen Fall wie im anderen Fall, und ich denke, ob man die Methoden so abbilden kann, ist es mal nachdenken. Sehe ich jetzt momentan nicht so als trivial an. Aber was weiß ich, wenn die Leute Datenbanken bauen und darauf läuft es ja los, dann können die ja die Datenbank tauschen und können einfach aufgrund irgendwelche anderen personenbezogenen Daten mit einer sehr großen Trefferwahrscheinlichkeit die Datenbank abgleichen. Also kannst du dann mit solchen Tricks hergehen. Also ich denke, das hat dir dann denselben Effekt, auch wenn die Antwort Nein hieße. Also natürlich ist das eine Gefahr.
Wenn es stimmt, was dieser polnische Wissenschaftler da behauptet, dann kann er aus seinem Parametersatz wieder den kompletten Fingerabdruck rekonstruieren über diese Funktion. Und dann könnte und aus dem kompletten Fingerabdruck, den kann man natürlich nach einem anderen Verfahren dann wieder behandeln. Also in dem Fall, falls das stimmt,
für dich ist das hat,
wäre das für sein Verfahren auf jeden Fall möglich, aus der Datenbank die Fingerabdrücke als Bildchen zu basteln und die dann den nächsten vorzuwerfen. Ob das Ganze dann irgendwie natürlich effizient ist die andere Sache.
Ja gut, das weiß er sowieso. Ich sage keiner, er behauptet, es sei sehr effizient, aber er legt weder Messdaten noch sonst was vor. Was er allerdings vorlegt, das ist ganz lustig, im Übrigen auf seiner Homepage, Demo-Programme zum Erzeugen von Fingerabdruckbildchen. Das finde ich ganz lustig. Also wer das ausprobieren will, ich habe jetzt hier auf der Kiste nichts drauf, aber ups, wo war seine Homepage?
irgendwo weiter vorne. Ist er nicht weit vorne? Ja, okay, ich gebe auf. Moment. Blub. Da war das, glaube ich, oder? Da hatte ich irgendwo. Gute Frage. Ja, keine Ahnung, jetzt wo ich die Homepage habe. Und wo war die kürzlich noch? Da ist sie. Blub. Ja, PowerPoint-Quatsch. Okay, also da kann man sich so das Programmchen saugen und kann das dann mal ausprobieren, da Fingerabdrücke zu generieren. Wobei mir der Sinn dieses ganzen Programmchens nicht so ganz klar ist. Also er generiert wirklich Bildchen, die aussehen wie Fingerabdrücke, das ist ja schon mal ganz toll. Aber irgendwie, was ich nicht so toll finde, ist halt, dass ich dann keine Ahnung habe, ob das auch wirklich mögliche Fingerabdrücke für Personen sind. Es gibt halt keine Hintergrundinfos dazu. Also man darf sich da nicht täuschen lassen. Keine Ahnung, ob er überhaupt täuschen will oder ob die Firma täuschen will. Es kann halt auch sein, dass die das wirklich hingekriegt haben. Also das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Die scheinen gar nicht so blöde zu sein. Zumindest, was sie sonst so schreiben. Okay. Gerade vorhin hatten wir noch eine Frage, die ist verschwunden. Okay. Ja, eine Frage, hier. Gibt es noch ein Mikro, hier vorne?
Ja, hier kam vorhin der Einwand, dass wenn das wirklich nur durch irgendwelche Härchen und so geprägt ist, wie sich dann Fingerabdruck regenerieren können soll. Also angeblich ist es ja nicht möglich, sich Fingerabdrücke so wirklich so nach Verletzungen und so.
Du meinst, sie wegzuschneiden?
Ja, also ich meine, wenn es nicht total vernarbt, dann kann man ihn wahrscheinlich wegkriegen, aber ich weiß es nicht. Aber ansonsten regeneriert sich ein Fingerabdruck, ja. Ich meine, durch irgendeine Verletzung am Finger.
Das halte ich für ein gutes Argument. Ich kann aber diese Frage genauso wenig beantworten, weil ich, wie gesagt, kein Biologe und kein Mediziner bin. Aber ich halte es für ein gutes Argument. Wenn es wirklich nur Falten sind, dann frage ich mich auch, warum sich das Zeug regeneriert.
Ich bin der Meinung, wenn
es tief genug abgetragen wird, dann regeneriert sich das ja auch nicht. Ihr könnt jetzt natürlich beliebig masochistische Züge annehmen, klar. Ansgar?
Ja, also soweit ich weiß, ist es nicht möglich, Fingerabdrücke vollständig zu entfernen, selbst wenn man alle Hautschichten abträgt.
Ich denke schon, dass du die vollständig entfernen kannst.
Nein.
Dann hack dir doch einfach mal die Finger ab.
Okay, aber unter der Voraussetzung, dass die Finger erhalten bleiben. Also es hat in den 20ern und in diversen Gangsterklassen in den USA Versuche gegeben, das Verfahren zu sabotieren, indem man halt Haut transplantiert auf die Finger. Und das hat eine gewisse Zeit vorgehalten und nachher sind die Originalfingerabdrücke wieder durchgekommen.
Aha.
Also soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, Fingerabdrücke außer durch Amputation vollständig zu entfernen.
Okay, muss ich jetzt genauso hinnehmen, wie gesagt.
Da wurde auch neben der Haut transplantiert, nicht nur also richtig die Unterhaut, so dass die auch wächst noch.
Ansgar, wie war denn das mit dem Transplantieren? Hier kommt gerade die Frage, ob dort wirklich lebende Haut in den 20er Jahren transplantiert wurde. Ansgar sagt ja. Bitte, Haut vom Brustkorb. Aha. Ja, was die Leute nicht alles machen, ja. Okay. Okay, es freut mich, dass keine mathematischen Verfahren kommen, dann kann ich mich auch nicht so blamieren. Okay. Dann würde ich mal sagen, drücke ich mal meine Co-Daher und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Applaus